Janis, ich muss meckern. Ziemlich viel meckern sogar. Ausnahmsweise mal nicht über Palinia. Was heißt ausnahmsweise? Das klingt, ich gebe mir schon selbst das Narrativ, dass ich immer auf Palinia als Ganzes rumhacke. Es ist mehr sein Fit und die Kombination an Spielern. Aber das will ich vorneweg sagen. Vielleicht das Palinia-Spiel, das mir mit am besten gefallen hat bisher. Das Tor hilft da natürlich dabei. Aber grundsätzlich eigentlich auch eine ganz gute Performance. Sonst muss ich aber wirklich, wirklich viel meckern. Wir nehmen jetzt direkt nach dem Spiel auf. Dementsprechend bin ich vielleicht auch ein bisschen emotionaler geladen oder vielleicht wir beide, als wenn man da irgendwie ein, zwei Tage drüber nachdenkt. So, jetzt 30 Minuten nach Abpfiff. Was sind deine Impressionen vom Spiel?
Erstmal muss ich sagen, dann meckere ich halt mit Palinia. Also ich werde nie nachvollziehen können, wie es sich anfühlt, in der Nachspielzeit den Ausgleich in der Premier League zu schießen. Aber lass bitte dein Trikot an, hol den Ball und versuch noch 2 Minuten Tor zu schießen. Es ist das Wolverhampton. Ich gebe mich nicht mit einem Unentschieden gegen die zufrieden. Die haben aus 5 Spielen 0 Punkte geholt. Lass uns bitte noch auf ein Tor gehen und lass uns unser Trikot anlassen.
Das ist, by the way, das war, weil ich musste so lachen, als wir das 1-1 geschossen haben und wir dann irgendwie an der rechten Seite einen Einwurf hatten. Und alle Spieler, alles nach vorne geschoben, Riesenraum, der Einzige, der da steht, ist Palinia. Und denken wir so funktioniert das nicht bei uns. Wir müssen uns darauf einigen, dass Schauer Palinia nicht den Spielaufbau macht. Jo. Das, wirklich, ich habe so laut gelacht, ich mir dachte, was soll denn jetzt passieren? keine Ahnung, aber ja, es war ein schönes Tor, es war ein sehr, sehr schönes Tor.
Absolut.
Weil er einen Shoutout sonst nie bekommt in dem Spiel. Mathis Teller hat es eingeleitet. Der bekommt ja sehr viel negatives Feedback. Ich habe das Spiel, Colchester-Spiel, nicht gesehen.
Doncaster?
Schau, genau so wenig habe ich das gesehen. ich habe nur gehört, dass er einfach nicht wieder nicht gut war. Ich nehme an, er hat wieder Neuner gespielt.
Ja, gute Läufe gemacht. Hast du gar nichts gesehen vom Spiel?
Ich habe die Tore gesehen.
Er hatte ganz früh schon eine extrem hochprozentige Chance, macht den guten Weg, steht perfekt und trifft einfach den Ball nicht vernünftig. Ich glaube, da gab es noch eine ähnliche Szene von. Sehr unglücklich im Abschluss gewesen. Sonst.
Aber das ist ja. Das ist ja prinzipiell was, wo ich. Das, also wenn es daran scheitert, dann finde ich das gut, weißt du?
Ja.
Also wenn er nicht in Abschlussposition kommt gegen so einen Gegner, dann finde ich das viel schlimmer. Die Abschlussqualität, die wird kommen. Also der hat so ein unendlich gutes Ballstriking. Der muss halt einfach das Selbstbewusstsein finden und so weiter. Daran würde ich mich persönlich nicht dran aufhängen, sondern wenn er halt man kann den Jungen gerne kritisieren, wenn er halt andere Dinge falsch macht, aber Abschlussqualität, wenn er gute Läufe hat, ist nicht das, was ich so richtig kritisierenswert finde. Zumindest jetzt in dem Moment, wenn er es jetzt in 2 Jahren noch hätte, dann ist ein anderes Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, und heute, er macht es gut vor dem Tor und versucht dann kurz danach genau das Gleiche nochmal so rechts ran vorbeizugehen, diesmal auf Höhe der Mittellinie ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe, und verliert den Ball diesmal. Da sind wir noch fast in ziemlich gefährlichen Konter gelaufen. Da dachte ich mir dann schon wieder, jo, Mathis, du machst es mir ziemlich schwer, dich zu verteidigen, auch wenn du es eben gut gemacht hast.
Ja. Das by the way, apropos Tore und League Cup Spiel, ich habe die englischen Kommentatoren jetzt wieder angehabt und die haben in dem Spiel schon irgendwie 3-mal das Tor von Palinia unter der Woche gelobt und ich will ihm da nichts wegnehmen, aber das war der unspektakulärste Ballrückzieher, den ich je gesehen habe. Also trotzdem schön gemacht, aber ja. So Die haben das wirklich so hochgehypt, als wäre so ein, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo gegen Juve im Champions League-Finale gewesen. Oder halt Gareth Bale gegen Liverpool. So was, im Vergleich zum Richarlison-Tor gegen Burnley war das schon ein Hauch schlechter. Also trotzdem schön. Und Palinha ist gefühlt der beste Neuner, den wir haben aktuell. Der trifft einfach.
Ja, nee, so unspektakulär musst du einen Fallrückzieher erstmal aussehen lassen. Das ist auch schon eine Kunst.
True. Ich weiß gar nicht, es ist so schwer, irgendwo anzufangen. Aber wenn wir schon bei Palinha sind, möchte ich mal wieder darauf hinweisen, dass mir Palinha Bentancur so gar nicht gefällt. Also es ist einfach, ich verstehe es nicht. Und ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, ich weiß, ich meckere diese Saison deutlich mehr über taktische Dinge als in der vergangenen, was zum einen daran liegt, ich glaube, das hat mehrere Faktoren, zum einen liegt es halt einfach daran, dass Thomas Frank so als Taktik-Genie in Anführungszeichen halt gilt und ich dann halt irgendwie viele Sachen einfach nicht nachvollziehen kann, und zum anderen, wir waren halt in der letzten Saison auch einfach irgendwann ausgelaugt. So, wenn wir das achte Premier League-Spiel in Folge verlieren, über was soll ich meckern? So, ich war da mental halt einfach nicht mehr da. Und es geht in eine richtige Richtung, glaube ich, mit Thomas Frank. Projekt hat super viel Potenzial, aber einige Sachen, wie gesagt, verstehe ich nicht. Und dass er unbedingt Palinha und dann noch einen quasi einen zweiten Sechser oder defensiv stärkeren Achter daneben haben will, der Palinha im Aufbauspiel auch nicht entlasten kann, finde ich einfach dumm. Keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Dadurch, dass Archie Gray unter der Woche gestartet ist, war es schon klar, dass er jetzt heute nicht spielen wird wahrscheinlich, aber ich würde wirklich gerne einfach mal Palinha und Archie Gray sehen. Ich glaube, das könnte echt gut funktionieren. Und Archie hat, glaube ich, auch ein sehr gutes Spiel unter der Woche gemacht, habe ich nur so nebensächlich mitbekommen.
Jo, aber auch eher von der Position her, so wie Lucas Berrival aktuell, ziemlich hoch auch. Es ist ziemlich wie alle Spiele aktuell bei uns gewesen, dass die Achter heute auch mal Bentancur hochschieben und mit Simmons und Kudus kombinieren und das aktuell so ein bisschen unser einziger Weg nach vorne ist. Mit jedem Spiel, in dem du genau so versuchst, nach vorne zu kommen, stellen sich natürlich auch die Gegner besser drauf ein und können das einfach verteidigen. Und Archie Gray hat das halt diese rechte Acht unter der Woche gespielt, da mit Johnson ein bisschen kombiniert, auch häufiger raus durchgekommen, aber jetzt nicht so in einer Sechser oder tiefer oder auf einer tiefen Acht, so eher die Berrival-Rolle.
Ich glaube halt wirklich, dass er ein Spieler ist, der sich in diese Sechs total, also langfristig wirklich sehr gut reinentwickeln kann. Vielleicht ist es nur Wunschdenken, aber ich glaube, er hat die Ansätze dafür halt eigentlich komplett. Es ist natürlich eine anspruchsvolle Rolle in der Premier League, halt den Aufbau zu machen, vor allem wenn der Gegner hochpresst. Da brauchst du Erfahrung, der wird dann 100%ig Fehler machen. Aber er hat ein unendlich gutes Spielverständnis, ist ziemlich pressingresistent, gute Technik, kann auch eben sehr, sehr gute progressive Bälle spielen. Also ich würde ihn da halt wirklich gerne sehen, und wenn er es nicht macht, dann stellt bitte Berrival tiefer. Es ist halt einfach, das ist so, wir stehen da, und es hat ja, sagen wir mal, die 20 Minuten, 25 Minuten vor der Halbzeitpause gut funktioniert, aber auch da hatte ich wieder halt das Gefühl, dass die beiden Sechser, Achter, Palinha und Bentancur dem Spiel halt einfach in Kombination einfach was wegnehmen. Dass man da nicht in der Form den Druck auf die Wolves ausüben kann, den man ja ausüben sollte oder könnte. Und vor allem als Spiele wie gegen die Wolves, die nun mal ganz einfachen Abstiegskandidat sind. Die haben 5 Spiele in Folge verloren, eine sehr gute zweite Hälfte gespielt. Die haben auch, by the way, also da musste ich auch lachen, die haben einfach mit jeder Einwechslung einen noch physischeren Spieler eingewechselt. Da kam der nächste Tank. Ich habe ja wirklich noch drauf gewartet, dass sie einfach irgendwo Didier Drogba ausgraben. Das war wild.
Ey, dieser Tolu, der reinkam, das war eine Naturgewalt, ne? Aktuell ist das neue NBA 2K Basketball-Videospiel draußen und wir spielen das viel und man spielt da viel gegen so 2,24 Meter große Gegenspieler, das ist so das Maximum und du denkst dir jedes Mal, Alter, der ist so riesig, was soll ich gegen den machen? Und als dieser Tolu da an der Seitenlinie stand mit seinen 1,96 gefühlte 1,80 Meter breit, da habe ich mich genauso gefühlt wie im Spiel. Ist unglaublich, was das für eine Naturgewalt ist.
Ja, und es war auch wirklich nur ein Lucky Punch am Ende. Das muss man dazu sagen. Diesen Punkt haben wir hinten raus überhaupt nicht verdient gehabt. In die zweite Hälfte war mittelmäßig unterirdisch. Und die Wolves, also wirklich brutal bitter, weil die haben die haben in der zweiten Hälfte alles richtig gemacht eigentlich, wie sie das Spiel angegangen sind. Und ja, wie gesagt, also die 20, 30 Minuten da vor der Halbzeit, die fand ich sehr gut von Tottenham. Aber auch da wieder nichts aus dem Spiel heraus kreiert. Max hat in unsere Podcast-WhatsApp-Gruppe jetzt gerade noch eine Statistik quasi reingeschickt, wie viele XG Tottenham sich aus dem Spiel heraus so erspielt hat in den letzten Partien. Heute, es ist nicht gefact-checkt, aber ich glaube ihm da einfach mal, heute 0,56, gegen Brighton 1,18, gegen Villarreal lächerlich 0,39, gegen West Ham 0,6 und gegen Bournemouth nur 0,15. Und das ist halt einfach schlecht. So, Punkt. Und man merkt das halt auch einfach, weil wir schaffen es schon immer wieder mal so ein bisschen den Gegner hinten einzuschnüren. Aber abgesehen davon, dass das Kudus auf rechts halt entweder jemanden austribbelt und am Gegner vorbeigeht oder halt nach links zieht und eine Flanke in den Strafraum schlägt, fällt uns wirklich erstaunlich wenig ein. Und man kann ja da man muss halt auch mal drüber reden, wie können wir das langfristig denn lösen? Ich habe jetzt auch mal gefragt in der größeren Deutschland-Tottenham-Gruppe, über was man reden könnte. Eine der Sachen war, dass Xavi jetzt wieder auf dem Flügel gespielt hat. Wie hast du ihn da wahrgenommen heute?
Boah, ich glaube, heute haben wir alle gesehen, dass das ein ziemlich schwieriger Start für ihn war. Schwer ins Spiel reingefunden, ja. Viele Ballverluste, viele einfache Bälle auch, die er verloren hat. Bisschen besser reingefunden. Ich muss sagen, die Minuten, die er dann noch auf der 10 gespielt hat, haben mich dann auch nicht so ganz überzeugt. Nicht so den Impact gehabt. Um auch nochmal die generelle Situation in Kontext zu setzen. Ich verstehe das, dass Frank jetzt erst diese Basis haben wollte und erstmal auf der 10 noch einen physischen Spieler und nicht Xavi. Aber irgendwann muss dann halt der Shift kommen, ne? Und ich dachte, gegen Brighton am Ende, beziehungsweise in der Mitte der zweiten Halbzeit, gab es so 10 Minuten. Da haben wir mit Odobert auf links gespielt. Xavi kam rein auf die 10, Badiwal wurde zurückgezogen auf die 8 und Kudus auf rechts. Und das ist ein überragendes Setup. Und da dachte ich, okay, wir machen das jetzt mehr. Und dann kommt das Wolves-Spiel und da denkst du dir halt, wann willst du es ausprobieren, wenn nicht jetzt, beziehungsweise es weiter etablieren als gegen diesen Gegner, der aus den ersten 5 Spielen 0 Punkte mitgenommen hat. Fand ich dann wieder ein bisschen enttäuschend. Du hast schon drüber geredet, Palinha Bentancur hat wieder nicht besonders gut funktioniert. Spiel einen von beiden, Spiel Badiwal, Saar, Gray, einen von denen daneben erstmal. dann sieht das im Spielaufbau doch schon. Das
Allerbeste.
Ja.
Allerbeste. Also sah es so schwer, sah gerade draußen
find
zu
ich
lassen, finde ich. Aber es ist dadurch, dass Palinja einfach eindeutig Thomas Franks Liebling ist, ist es so schwer, Saar irgendwo reinzuquetschen. Verstehst du? Es ist so, wenn ich jetzt aktuell einfach ohne drüber nachzudenken, also ohne sie mit irgendwelchen Spielern zu kombinieren, drüber nachdenken müsste, welche Spieler hätte ich am Mittelfeldspieler hätte ich am liebsten in der Startelf, wären meine ersten beiden Picks Xavi und Saar tatsächlich. Das sind so die ersten, an die ich denke.
Mhm.
Aber es ist halt, wenn du die beiden spielst, wen spielst du dahinter? Also wer ist dein der Spieler, der dir den Spielaufbau aus der Tiefe dann gibt? Das Palinja kann das nicht. Bentancourt kann das auch nicht wirklich. Und dann kannst du natürlich jemanden wie Berrival spielen, aber dann bist du natürlich auch schon arg offen hinten. Deswegen ist es halt so langfristig auch eben eine Frage, wie du dein Mittelfeld so als Kader langfristig aufstellst. Und ich habe da tatsächlich, je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, ich würde den Vertrag mit Bentancourt nicht verlängern. Ich mag Bentancourt total gerne als Spieler, so einfach isoliert betrachtet. Das ist ein unendlicher Allrounder, der kann alles solide bis gut. Also halt seine paar Stärken, aber ist eigentlich ein, wir haben ja irgendwie vor ein, zwei Wochen darüber geredet, nee, da warst du nicht dabei, da habe ich mit Max aufgenommen, dass dann so auch so ein super kompletter Spieler ist.
Mhm.
Dass er nichts ultra gut kann, aber alle Sachen sehr solide. Und Bentancourt ist das im Mittelfeld für mich, aber es ist so schwer, ein Setup zu finden, eine Balance, die sich mit Bentancourt richtig anfühlt. Verstehst du?
Ja, voll. Also er macht solide Spiele jede Woche aktuell, aber es ist, was du sagst, wir brauchen da einfach wen, der perfekt auf eine Rolle zugeschnitten ist. Du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Bentancourt macht da solide Spiele, aber wir brauchen halt eben ein anderes Profil, ein spezielleres Profil.
Ja. Nochmal kurz zu Xavi zurück. Ich fand, also Xavis Leistung war nicht gut, aber eigentlich fand ich das Setup mit Udogi, der die Breite links hält und Xavi, der deutlich weiter innen gespielt hat, eigentlich gut. Ich fand, das hat Potenzial langfristig. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt oder geschrieben, dass wenn Kulusevski wieder fit ist, ich mir durchaus vorstellen könnte, dass Xavi eben nominell linker Flügel ist, Udogi dann die Breite hält, Kulusevski und Xavi in den Halbräumen markieren und Kudus auf rechts. Das könnte meiner Meinung nach richtig, richtig Potenzial haben. Aber es war halt einfach nicht sein Spiel. Die ersten 20 Minuten waren wirklich schlecht. Danach ein bisschen besser, aber auch einfach nicht so richtig gut reingefunden. Was gibt es noch, was man auf jeden Fall noch ansprechen sollte? Also ein Left Winger aktuell ist grundsätzlich vielleicht die große Problemposition. Man merkt, finde ich schon, warum wir so extrem an Savinho gebaggert haben.
Mhm.
Wenn der bei uns wäre, würde uns schon auf ein neues Niveau heben. Ich glaube, der verlängert seinen Vertrag gerade bei City oder so.
Angeblich schon.
Scheißfixer, ey. weil nichts so richtig gut funktioniert. Wie gesagt, Xavi mit Udogi könnte ich mir durchaus vorstellen. Matthias Tell bekommt auf links einfach gar keine Chance.
Ja,
der hat heute, wurde halt mal links eingesetzt. Udo Bär hat ja dann quasi Linksverteidiger gespielt hinten raus. Da sehe ich ihn halt, Tell weiterhin total und ich will, dass er da Minuten bekommt, weil ich, vielleicht täusche ich mich ja, aber ich sehe ihn einfach nicht als Neuner. Ich glaube, er würde so viel mehr profitieren, wenn er halt irgendwie im linken Halbraum agieren kann und da auch immer wieder zu Schusspositionen kommt, denn das kann er halt einfach wahnsinnig gut. Das hat er ja auch bei der französischen U21 nochmal gezeigt. Und Ja, Odobert heute auch schwach nach Einwechslung. Bei ihm denke ich mir halt auch jedes Mal, der bräuchte einfach die gleiche Arroganz, die Kudus hat, weil die technischen Fähigkeiten sind da. Aber er traut sich einfach nicht an seinem Gegenspieler Spieler vorbei. Oh, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, er hat echt Angst, dass er einen Ball verliert. Und hat ihn dann wieder rübergelegt. Denkt man so, ja, dann bist du halt nicht so richtig nützlich, wenn du nicht versuchst, irgendwie was Relevantes zu kreieren, weil dafür bist du halt da. Und ja.
Ja,
Wie fandest
absolut.
du Richarlison?
Ja, da wollte ich gleich auch zu überleiten. Also erstmal Kudos auf links, um dann Brandon Johnson einzuwechseln auf rechts, war auch katastrophal.
Honestly, als ich gehört habe, Joe Johnson Porro kommen für Bentancur und Spence, dachte ich, ja, das kann eigentlich gut funktionieren. Spence sowieso kein gutes Spiel gemacht, tut sich weiterhin auf rechts ziemlich schwer. Was ich sagen würde, ist auch viel Spielpraxis. Er hat jetzt halt 90% der Spiele auf links gemacht. Dass er jetzt sich auf rechts jetzt nicht genauso wohl fühlt, ist halt einfach klar. Und dachte ich mir, okay. Dann nimmst du Bentancur runter, stellst Xavi auf die 10 und dann stellst du Johnson in den linken Halbraum, Udogi hält die Breite und Kudus ballert die Flanken rein und irgendeine landet schon bei Johnson vor den Füßen. Nee, dann nimmst du Kudus seine große Stärke auf rechts, stellst Johnson schon wieder an die Außenlinie, der klebt schon wieder an der Seite und ist fucking useless. Ich weiß nicht, was Thomas Franks Profiling bei Brandon Johnson ist. I don't get it. Sorry.
Nee, es ist brutal schwierig. Ja, Kudos auf links, wie gesagt, Katastrophe gewesen. Du hast gesagt, beraubst ihm seiner Stärken da total. Ich würde auf links jetzt erstmal sagen, wenn Udogi spielt, lass Tell spielen. Wenn Spence links spielt, lass Odobert spielen. Und Johnson, ich habe gerade mal geguckt, hat eine halbe Stunde gespielt, neunmal den Ball gehabt. 3 von 7 Pässe angekommen, 5 Ballkontakte, überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel genommen in einer halben Stunde, aber Richarlison hat das Ganze zum wiederholten Mal jetzt in 90 Minuten nicht geschafft. Ich habe mich letztens noch bei ihm entschuldigt, dass ich ihn unbedingt loswerden wollte, aber null Einfluss aufs Spiel aktuell.
Ja, das war auch eine der Fragen, die halt gestellt wurden, auf die ich habe gesagt, schickt uns Themen. Eine der Fragen war, und das ist vielleicht ein Thema, was wir mal kurz anschalten können, warum spielt Brandon Johnson denn nicht Neuner? Also das war eine der Fragen, weil Tore schießen kann er ja. Ist das vielleicht eine Option? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist halt irgendwo egal, ob Johnson auf Außen oder im Sturm spielt. Der funktioniert halt, wenn du Gegner hast, die dir Räume im Rücken der Abwehrkette geben. Und so Spiele wie heute oder gegen Brighton, die dann auch tief standen, da bringt dir Johnson als Neuner halt auch gar nichts.
Ja, das ist nämlich auch meine Meinung. Man kann über Richarlison viel sagen, aber er gibt dir zumindest in einem gewissen Rahmen eine Boxpräsenz
Ja.
und die gibt dir Brandon Johnson einfach gar nicht. Also der ist nicht, der hat unfassbar tolle Laufwege und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. So in den letzten 15 Jahren könnte Brandon Johnson in den Top 5 der Tottenham-Spieler sein, wenn es nur um den Abschluss geht, um nur um die Abschlussstärke. Wenn er in einer vielversprechenden Position ist, ob er den Ball reinmacht. So ist
Ja.
Sonny, Kane, Bale klar vorne. Dann, wann ist Jermaine Defoe gegangen? Das muss ich kurz nachgucken.
Boah, da bin ich zu jung für.
Den würde ich noch vorhin stellen, aber Brandon Johnson ist halt schon crazy gut darin, aber er bietet dir zero andere Fähigkeiten. Er kann nur schnell laufen, hat fantastische Laufwege und eine gute Abschlussqualität. Sonst hat der null. Also ich meine das mit dem größten Respekt, den ich vor ihm haben kann. Die drei Sachen sind Elite und alles andere ist schlecht.
So eine, ich musste heute an so eine bisschen schlechtere Version noch von Timo Werner Prime denken. So ein Tucken langsamer noch und Werner hat die Dinger auch ein bisschen aggressiver mit mehr Kraft eingeschweißt damals, aber die so vom Skillset her ist das schon ähnlich.
Und es ist so ein, also es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten für mich bei Brandon Johnson langfristig. Entweder Frank lässt sich irgendwas für ihn einfallen, was Besonderes, wo er plötzlich richtig gut funktioniert. Er verbessert sein Spiel außerhalb dieser drei Fähigkeiten deutlich. Und ich glaube, dass er das theoretisch könnte. Aber er will einfach nicht. Oder traut sich nicht. Oder er wird langfristig verkauft. Also es klingt so bescheuert, weil er ist unsere der uns zum Euroleague-Titel geschossen hat. Letztes Jahr Top-Torjäger. Aber er ist unendlich frustrierend. Also es ist wirklich auch gegen West Ham nach Einwechslung furchtbar. Ich weiß nicht, da hat er auch gefühlt drei Ballkontakte gehabt und einer davon war der schlechteste Pass, den ich je gesehen habe. Hm. Also es
Das war ja die letzte Folge, wo ich dabei war, da habe ich mich auch fürchterlich über die Performance aufgeregt.
Das, keine Ahnung, ich finde es total schade, weil ich glaube, der wirkt so wie ein unendlich sympathischer Typ.
Hm, glaube ich auch.
Und ich würde halt gerne, ich würde mir so wünschen, dass er da langfristig seinem Spiel noch was hinzufügt, aber das reicht halt einfach nicht. Also du kannst in einer dominanten Mannschaft, und das ist Tottenham einfach grundsätzlich gegen viele Gegner in der Premier League und in Europa. Wir werden immer mehr vom Ball haben, vor allem wenn wir uns langfristig verbessern. Und je mehr wir vom Ball haben, desto weniger useful ist Brandon Johnson. Und das tut total weh, aber es ist einfach so. Du hast es angesprochen, der ist nur dann richtig gut, wenn der Gegner dir Freiräume gibt. Also dann, wenn du gegen jemanden wie City spielst, dann kannst du natürlich Brandon Johnson bringen, weil er die Räume hinter der Kette bekommt. Aber gegen tiefstehendere Mannschaften bietet er dir aktuell einfach unendlich wenig und das tut total weh. Richarlison, du hast schon angesprochen, keinen Einfluss aufs Spiel gehabt. Ich kann die Rückkehr von Solanke legit nicht erwarten. Ja, nicht so torgefährlich wie Richarlison, aber abgesehen davon ist er einfach um Längen der bessere Spieler. Und den kannst du halt anspielen, der macht dir die Bälle fest. Seine Ball-Retention ist halt wirklich, no joke, Weltklasse. Der hat seine Probleme im Spiel, safe, aber wer die letzte Saison der Spurs gesehen hat, wie häufig er uns quasi den Arsch gerettet hat, weil er den Ball einfach bekommen hat und sich gegen ein, zwei Spieler durchgesetzt hat und ihn weitergeleitet hat, das würde uns aktuell so viel bieten. Und da warte ich wirklich sehnsüchtig drauf, wie Kolomoani langfristig funktioniert, sei mal dahingestellt, dafür muss er erstmal fit sein.
Das ist auch eine komische Nummer, ne?
Ja, also ich fand, der wurde ja nur gegen Villarreal kurz eingewechselt, oder?
Mhm.
Da fand ich ihn richtig kacke. Aber ja. Das ist, aber ich meine, das ist halt, also ich sage mal, das Kulusevski-Debüt war auch unterirdisch damals und ich liebe Kulusevski. Darauf will ich jetzt nicht so viel geben, aber es ist halt schade, wenn du einen neuen Spieler holst und der erstmal drei Monate gefühlt ausfällt. Und das ist halt also wir haben eigentlich einen tiefen Kader auf vielen Positionen. Aber die Ausfälle, die wir haben, die tun schon weh. Also Solanke, Madison, obviously, Kulusevski. Ich würde auch endlich gerne mal Takay sehen. Ist der mittlerweile im Spiel
der,
drin?
Der existiert nicht.
Er ist einfach gar nicht da.
Erfundener Charakter, ich sag's dir.
Das also halt die 9er Position ist eine absolute Baustelle. Und lass uns da mal kurz was einschieben, was halt jetzt so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und zwar hat Harry Kane die Option, dass er, wenn er den Bayern wohl bis Januar oder Ende Januar oder so mitteilt, dass er im Sommer den Verein verlassen will, also die Bayern, dann kann er für eine festgeschriebene Summe von so ungefähr 60 Millionen oder so wieder wechseln. Frage Nummer 1, wenn es diese Option gibt, sollte Tottenham das machen?
Auf jeden Fall, oder?
Wäre ja bescheuert, wenn nicht.
Wer
zerbombt, zerbombt alles. Andere Frage, hältst du es auch noch für ansatzweise realistisch?
Dieses Snapchat-Abschiedsvideo ist ja oft Thema, dass wir nur so ein jämmerliches Snapchat-Video von ihm zum Abschied bekommen haben. Ich bin ja Verfechter der Verschwörungstheorie, dass das war, weil er eh nochmal zurückkommt. Der wollte nicht so richtig Tschüss sagen, der kommt nochmal wieder.
Und jetzt ist Daniel Levy ja auch weg. Und Harry Kane hasst ja Daniel Levy, das wissen wir. Ich glaube nicht, dass es passiert. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr gute Chance gibt, dass er nochmal zu Tottenham zurückkehrt. Ich glaube, dass er diesen Premier League-Rekord schon gerne hätte. Dafür muss aber übrigens auch Erling Haaland irgendwann mal die Premier League verlassen, sonst hält er nicht lange. Ich sehe es aber einfach nicht. Weißt du, vor allem auch mit dem Gedanken, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es sind halt die Reports, dass er den Bayern halt bis Januar Bescheid sagt. Weißt du, wenn sich das so über die Saison hinwegzieht und Tottenham noch besser wird und in der Champions League landet, dann ist das irgendwie was anderes. Dann könnte ich mir das schon irgendwie mehr vorstellen. Aber irgendwie gehe ich davon aus, dass er noch ein Jahr bei den Bayern dranhängen würde. Aber Harry Kane würde offensichtlicherweise, also ich meine, probably der beste Neuner der Welt. Er ist der beste Neuner der Welt. Würde natürlich jede Mannschaft auf ein neues Niveau heben, aber wir reden so viel darüber, dass wir einfach keine Tore schießen und Harry Kane garantiert dir Tore. Und neben seinen unfassbaren Qualitäten mit Ball, also das wäre absurd. Und by the way, stell dir mal Mason Milia als Understudy von Harry Kane vor, darauf hätte ich mal sowas von Bock.
Nee, der ist ja jetzt schon besser als Kane. Kane kann sein Backup sein.
Geil. kann er als Super-Sub den Premier League-Rekord holen.
Ja, Mason Milia spielt ja in Irland und nicht in so einer Farmers League wie Harry Kane gerade.
Echt so. 10 Tore nach irgendwie 4 Spielen oder so.
Ja, waren auch wieder 4 Elfmeter.
Eben, Mason Miller wäre aber schon mindestens bei 16. Also das ist ja klar. stell dir mal vor, das ist natürlich völlig absurd. Miller kommt ja im Januar und der spielt sich einfach, weil alle anderen so kacke sind vorne drin, der spielt sich noch in die Startelf.
Ich kann es mir sogar wirklich vorstellen. Ne?
Ich habe so viele Sachen, über die ich sprechen will. Das habe ich.
Lass mich kurz noch auf 2 Themen, über die du geredet hast, zurückkommen.
Sehr gerne.
Du hast 3 Cases für Johnson angesprochen. Für mich gibt's einen. Verkauf ihn im Januar zurück nach Nottingham. Ange, mach dein Ding mit ihm. Und.
Sagst du, dass wir das im Januar machen sollen, weil Ange die Saison nicht überlebt?
Nee, einfach weil ich Johnson so schnell wie möglich loswerden will. Tschüss.
Ich hab null Konfidenz, dass Ange bei Forest funktioniert. Ich glaube nicht, dass er die Saison nicht belebt, außer sie gehen wirklich tief, 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 tief in den Abstiegskampf. Aber es ist halt bei Postecoglou so, er braucht halt für sein Spiel einfach einen unendlich guten Kader. Und er hat halt jetzt einen schlechteren Kader als bei Tottenham. Und ich sehe es nicht, sorry. Also ich, Ich wünsche ihm wirklich alles Gute, auch wenn ich Forrest diese Saison einfach hassen wollte, wegen der Morgan Gibbs White Sache, aber wie gesagt, ich nur Liebe für Ange, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Nein, ich habe mich auch schon gefragt, ob der im März, wenn Nottingham im Tottenham Hotspur Stadium spielt, noch da ist. Und ich wollte noch was zu Solanke sagen. Da war ja auch in der letzten Saison häufiger mal Thema, dass in Ange's System er auch nicht so richtig Support bekommt. Gerade unter Frank sehen wir ja viele Flanken. Ich weiß nicht, wie gut Solanke die so verarbeitet bekommt, aber ich würde ihn einfach mal gerne da in der Mitte sehen. Auch heute wieder, ne? Wir hatten 32 Flanken, aber die waren heute bodenlos schlecht. Es kamen 9 an. 28%ige Furchtbar. Quote.
Also das muss man auch mal dazu sagen. Ich fand Franks taktische Einstellungen und Wechsel wirklich scheiße. Mhm. Aber das war auch individuell von so vielen Personen einfach ein unterirdisches Spiel. Also, wie gesagt, Xavi nicht gut, Berrival auch nicht so richtig gut, trifft einmal den Ball nicht, ist unlucky, aber trotzdem. Kudus auch nicht in der absoluten Bestform, auch wenn er jetzt sicherlich nicht der schlechteste war. Udogi hat mir sehr gut gefallen. Das muss ich mal dazu sagen. Ja, mir auch. Weil er war ja letzte Saison der Spieler, auf dem ich am meisten rumgehackt habe und meiner Meinung nach auch verdient, weil er hat wirklich ganz, ganz lange richtig, richtig scheiße gespielt. Aber er ist eigentlich wieder in Bestform. Abgesehen von dieser einen Situation, wo er links durch war und viel zu lange braucht, fand ich ihn wirklich toll. Das tut dem Team so gut, dass er wieder da ist und dass wir da auf links halt zwei richtig gute Optionen haben. Muss nur noch Spence auf rechts funktionieren. aber es waren halt wirklich ganz viele Spieler heute richtig schlecht und die Flankenqualität zeigt das eigentlich perfekt. Also Xavis Flanken waren scheiße, Porro nachdem reingekommen ist auch. Kudus war noch der Beste, aber auch nicht gut. Und dann sind wir halt wieder an dem Punkt, wenn das nicht funktioniert, wie wollen wir Tore schießen außer Eckbälle? Und die haben halt die Wolves sehr gut verteidigt. Ja. Das ist halt wirklich eine langfristige Frage. Ich glaube, dass ein Kulusevski mit seiner Qualität auf engen Räumen auch das sehr helfen könnte, wenn er wieder da ist. Aber ich finde halt, wir müssen eigentlich andere Wege noch finden, als dann nur auf ein, zwei Spieler zu hoffen. Und bisher ist es halt nicht da. Die Basis ist super. Ich fand, wir haben defensiv wieder ein gutes Spiel gemacht. Wurden halt in der zweiten Hälfte wirklich von der Physis von den Wolves überrannt. Aber ist jetzt auch nicht so, als wären die dauernd in Abschlusssituationen gekommen. Aber wir haben da halt wirklich ein Problem. Und by the way, ich habe einen Hot-Take.
Okay.
Was heißt Hot? Ist einfach nur ein, wäre massively ungewöhnlich gewesen. Aber ich hätte einfach in der 60. Minute Kinski eingewechselt. Wir haben so Probleme gehabt, uns irgendwie hinten rauszuspielen. Und why not? So bring ihn halt. So, die Idee war eh, dass wir keinen Ball mehr aufs Tor bekommen. Und Vicario tut sich da halt so schwer. Das war halt auch schon wieder so irgendwie 3-4 Bälle, die im Seiten ausgelandet sind. Und das ist bei Kinski halt nicht der Fall. Und dann hättest du deinen Aufbauspieler, den kannst du neben Palinia aufstellen. Also wie gesagt, passiert nie, weil das macht, also nee. das macht halt irgendwie keiner. Aber hätte ich einen sehr, sehr witzigen und gar nicht so dummen Tweak gefunden. Nicht, um jetzt prinzipiell auf Vicario rumzuhacken. Klar, der ist mit dem Ball nicht so gut, aber halt auf der Linie dafür fantastisch. Aber Kinski hätte dir halt wirklich Qualität gegeben, um vielleicht sagen wir mal, die Physis und das Gegenpressing von den Wolves dann halt einfach zu überspielen. Und die hatten wir halt einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Es ist
Vicario auch beim Gegentor heute heiß diskutiert gewesen. Kinski gutes Spiel gegen Doncaster gemacht, zwar nur zwei Paraden, aber zu null. Gute Präsenz gehabt.
Die eine war gut.
Jo.
Die habe ich auch gesehen.
Und sein Aufbauspiel kennen wir ja, also mein Take, dass wir am Ende der Saison nicht unbedingt ganz sicher Vicario als Stammtorwart haben, den habe ich noch nicht abgeschrieben.
Das Problem ist, dass Vicario safe in der Leadership Group landet.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und ja, also ich sage, das ist jetzt bescheuert, das war jetzt wie gesagt ja mehr ein Hot-Take, aber ich würde Kinski einfach gerne häufiger sehen,
ja.
Weil er dir halt, wie gesagt, einfach eine Qualität im Spiel mit Ball bietet, die Vicario nicht mal ansatzweise hat. Und du hast ja mal vorgeschlagen, dass man Kinski verleiht, so eine richtig scheiß Mannschaft, die pro Spiel irgendwie 30 Bälle aufs Tor bekommt. Das wäre auch was. Einfach im Winter nochmal verleihen. Zum HSV.
Zu Borussia Mönchengladbach.
Oh ja, das hast du das Spiel gesehen?
Nee, aber 10 Tore ist ein Brett in einem Spiel.
Ich freue mich so auf die Highlights. ja, es ist wirklich ein... Also die Chancenkreierung in Kombination mit dem Spielaufbau ist ein leidiges Thema. Das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. So die genaue Lösung dafür haben wir natürlich auch nicht. Aber ich finde halt, dass Thomas Frank da regelmäßig im Personal einfach daneben greift. Also ist, wie gesagt, also diese Johnson-Einwechslung, den dann auf rechts zu parken und Kudus auf links zu ziehen, die hat mich innerlich gebrochen. Weil der muss sich doch dabei irgendwas denken. Und ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat.
Ja, ich meine, wir sind noch früh in der Frank-Ära. Er wird auch dazu lernen. Vielleicht kennen wir den Kader sogar besser als er. Wir haben mehr Spiele gesehen. Nee, aber ich habe schon Tweets gesehen, dass manche bereit sind, das Projekt Frank zu beenden und so. Und
Bullshit. Also da möchte ich auch dazu sagen, so viel wir hier kritisieren, das ist albern.
Ja. Ich war ja von Anfang an voll überzeugt von ihm. Ich bin bereit, ihm jetzt die Zeit zu geben, erstmal dieses Floor-Level zu schaffen und dann weitere Optionen zu finden, Chancen zu kreieren, dass wir nicht mehr so eindimensional sind, was auch zwingend notwendig ist, was nicht früh genug kommen kann. Aber ich bin da aktuell bereit, sehr, sehr viel Geduld aufzubringen, dieses Projekt erstmal wachsen zu lassen.
Naja, klar, also ich meine, wenn wir nächste Saison Adam Wharton, Harry Kane und links außen und Rafa Leao haben oder who the fuck cares, dann gewinnen wir die Premier League auch einfach, ja, das ist ja klar.
Mason Mealy ja auch.
Natürlich. es ist, ja, also das möchte ich auch wirklich nochmal dazu sagen. Ich glaube, wir haben im Podcast alle wirklich sehr viel Geduld, weil wir sehen die Basis. Wir sehen, dass sehr viele Dinge gut funktionieren. Aber es ist halt auch unsinnig, jetzt irgendwann die Augen zuzumachen und zu hoffen, dass es besser wird. Weil es gibt einfach auch klare Punkte, die nicht gut funktionieren. Und wie gesagt, die Personalentscheidungen, die ich finde ich teilweise wirklich schlecht. Und die Chancenkreierung halt leider auch. Ich glaube, es wird schon besser werden, wenn man Xavi mal in die Mitte zieht und dann eben noch ein spielstärkerer Spieler neben Palinia spielen würde. Aber das macht er halt bisher nicht. Aus welchen Gründen auch immer, das macht er einfach nicht. Und solange er das weiter durchzieht und solange das nicht funktioniert, werden wir das halt auch kritisieren. Weil es ist halt jetzt nicht das erste Mal, dass das nicht gut funktioniert hat, sondern es funktioniert halt die komplette Saison über nicht. Das spielerisch beste Phase der kompletten Saison war die, als Berrywal neben Palinia gespielt hat und Xavi eine Reihe weiter vorne. Diese 20 Minuten oder so, das war gegen Brighton, ne?
Ja.
die waren halt saugut. Also das war halt das, was mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen hat. Und hast schon gesagt, wenn du dich gegen die Wolves nicht traust, gegen wen denn dann? Und wenn der jetzt gegen Bodo Glimt wieder damit mit zwei Sechsern aufläuft, die das Spiel nicht aufbauen können, weiß ich auch nicht mehr weiter. So, keine Ahnung. Weil wir holen ja irgendwie Punkte. Wir haben auch heute irgendwie noch einen Punkt geholt, auch wenn's, wenn du gegen die Wolves dringend gewinnen musst. Aber es zeigt natürlich trotzdem irgendwie Moral, dass man keine Punkte liegen lässt und wir sind Dritter. Palace ist fucking Zweiter, Alter. Das hab ich gar nicht mitbekommen.
Hey, die habe ich doch irgendwie, irgendwie habe ich die ganz hoch getippt in unserer Saisonvorschau.
Wild.
Ungeschlagen. Einzige ungeschlagene Mannschaft.
True. Die haben ja auch, dadurch, dass sie Liverpool geschlagen haben. Ja, aber es ist. Nur Punkte holen reicht halt langfristig nicht. Das ist für einen Moment. Ist das gut, dass wir da tatsächlich in Schlagdistanz sind nach oben und halt aktiv um die Champions League mitspielen. Aber ich glaube halt, dass City wird nicht schlechter. Ich glaube, die werden sich im Laufe der Saison, wenn die immer besser werden. Chelsea lässt viel liegen, aber die haben auch unendlich viel Qualität. Arsenal wird, wenn sie morgen gewinnen, Spiel morgen, ne? Ja. Dann werden die auch an uns vorbeiziehen. Und du musst halt, wenn du ernsthaft eben dich in den Top 4 diese Saison festsetzen willst, oder zumindest Top 5, realistisch gesehen, wird der fünfte Platz wahrscheinlich wieder für die Champions League reichen. Außer die englischen Mannschaften scheißen rein, aber sie haben so viel Kohle. Realistisch gesehen kommen die in der Champions League und in den europäischen Wettbewerben weit genug. Aber es muss einfach was besser werden. Also das reicht halt nicht, wenn du das, was du aktuell machst, die komplette Saison über durchziehst. Da wirst du nicht die ganze Zeit Luck haben. Also das Spiel gegen Villarreal war pures Glück. Das heute war pures Glück. Und es ist schön, dass wir diese Punkte jetzt gerade irgendwie mitnehmen, aber über eine komplette Saison zieht sich das, also trägt sich das im Normalfall einfach nicht.
Ja, vielleicht wird es ja im Januar besser, wenn man 1,2 Milliarden britische Pounds in Spieler investiert.
Das ist ein Thema, ich habe mich erstaunlich wenig damit befasst.
Ja, ich tatsächlich
ich hab's,
auch.
Ich habe es nur nebenbei mitbekommen. Mein erster Impuls war, es war so klar, dass irgendjemand, also mein erster Impuls war wirklich so richtig zynisch, es war so klar, dass sie verkaufen, nachdem sie Levy rauswerfen. Ist ja quasi so meine Theorie, dass das halt, dass sie nicht langfristig da Interesse haben, sondern das halt aktuell so kommunizieren, aber schon nach einem geeigneten Abnehmer suchen. Ist einfach mein Pessimismus. Aber ob da jetzt ein Angebot reinkam oder nicht, es wurde wohl abgelehnt, falls ein Formal Approach war. Und es wurde wieder betont, dass man nicht verkaufen möchte. Ich versuche das zu glauben, aber ich habe Angst. Und heilige Scheiße, hoffentlich nicht der. Ich habe nur, das Einzige, was ich noch gesehen habe, war dieser Timer, dass er irgendwie eine Stadionführung oder so gemacht hat. Und dann auf Instagram so ein Timer von 25 Tagen oder so ist so gepostet. Und denkt mir so, wehe. Also wirklich, wenn es so eine Person ist, wirklich das Allerletzte, was ich haben möchte. Hast du irgendeinen Plan, wer das ist?
Ich habe versucht, so halb mal nachzuschauen. Also der ist DJ und
irgendwie hat man als DJ mehrere Milliarden.
Irgendwie Tech-Unternehmer auch und NASA-Mitarbeiter. Also der ist auf allen Ebenen am Start. Der wollte im März schon das Maserati Formula E Team kaufen, war alles durch und kurz vor knapp ist der Deal dann auch irgendwie geplatzt, obwohl er schon als CEO und Chairman bekannt gegeben wurde. Das, irgendwie wirkt das alles ganz schön fishy, alles um diesen Kerl herum.
Ja, das ist auf jeden Fall halt Leute, die sich so in den Vordergrund spielen, sind die schlechtesten Leute, die du als Inhaber haben möchtest. Deswegen hoffe ich sehr, 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 dass da nichts dran ist. Ja, keine Ahnung. Also mehr dazu kann ich auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich mich damit wenig befasst, weil ich einfach auch einfach keine Lust hatte. Aber keine Ahnung, es muss schon auch noch was am Kader passieren im Januar. Also wir sind auf einigen Positionen sehr gut besetzt. Die Innenverteidigung macht mir weiterhin Sorgen. Also nicht, wenn Van de Ven und Romero fit sind, aber wie häufig sind die eine komplette Saison über fit? Also das möchte ich erst sehen, bevor ich das eben ja als gegeben wahrnehme. Danzo ist als Backup sehr, sehr solide. Aber wer ist der vierte Innenverteidiger? Und ich habe mir vorhin Dragusin in Kombination mit Palinja vorgestellt und ein bisschen Brecheis bekommen. vor allem, wenn Bentancur noch davor steht. Mhm. Vielleicht spielt sich der ominöse, nicht existierende Takaya in den Vordergrund. Aber da habe ich ein bisschen Sorgen. Ich sagte, auf der 9 wird nichts passieren, weil man halt da 3 bis 4 Mittel-Spieler ja eigentlich hat. Aber Left Winger ist halt auch sowas. Im Best-Case-Szenario machst du da halt eigentlich was. Aber im Januar wird es wahrscheinlich brutal schwer. Also ich bin mal gespannt. Also vielleicht passiert doch was. Könnte ja auch je nachdem ein paar Verkäufe noch geben. Also Bissouma bleibt jetzt hoffentlich nicht die komplette Saison. So, verschreibe ihn für 5 Millionen einfach irgendwo hin. Mhm. Bentancur, je nachdem, ob man den Vertrag verlängert, kann man halt auch verkaufen. Und da dann vielleicht nochmal was probieren. Aber ja, grundsätzlich ist der Kader gut. Kein herausragender Kader, aber einer, der auf jeden Fall um die Top 4 mitspielen kann. Aber wie gesagt, dafür muss in der Chancenkreierung einiges noch passieren. Sonst ja, reicht es halt einfach langfristig nicht.
Ich denke aber ehrlich gesagt, auch wenn du meinst, wird schwer, wird es natürlich. Aber von allem, was man so liest, wird man, denke ich, noch einen Push in Richtung neuen linken Flügelspieler machen im Januar. Sturm, na, mal schauen. Ich weiß irgendwie nicht, was mit Scarlett ist. Ne? Den hast du nicht verliehen bekommen. Der war bei den Media Days nicht mit dabei und jetzt sitzt er auf der Bank. Gestern hat er U21 gespielt. Das ist für ihn auch irgendwie eine blöde Situation gerade.
Das finde ich schade, weil ich habe auch schon mehrmals gesagt, dass ich das Skillset von den Scarlett eigentlich mag. Aber das wird halt für Tottenham leider nicht mehr reichen. Vor allem, wenn Mason Milia und Harry Kane dann kommen, natürlich. Ist ja klar. Wie viel Einsatzzeit hat Barcola aktuell bei PSG? Zu viel! Scheiße! Kenan Yildiz vielleicht.
Ey, Juve ist dumm. Ich habe heute extra Juve geguckt wegen dem. Ne? Das wäre natürlich wirklich ein absoluter Traum, wenn du den irgendwie da loseisen kannst.
Muss Paratici eigentlich wirklich jetzt im Knast?
Ich glaube Bewährung, oder? Ich glaube, er muss nicht rein.
Wie kann das eigentlich nach 3 Jahren noch passieren? Also ich kenne mich da rechtlich ja gar nicht aus, aber ich auch nicht. Bevor er den in den Knast geht, noch einmal bei Juve irgendwie einbrechen und die Kinder Yildiz mitnehmen, das ist der Dream.
Ja, würde ich nicht Nein zu sagen.
Ja, aber da reden wir natürlich dann zu gegebenem Anlass irgendwann im Dezember wahrscheinlich nochmal drüber, wenn wir unsere ja, Transfervorschau machen. Haben wir sonst noch irgendwas? Gibt es irgendwas, über das wir noch nicht geredet haben, was wir noch einbringen sollten?
Ja, Brandon Johnson viel kritisiert. Glückwunsch zum Tor gegen Doncaster. Ich musste mir den ganzen Abend vor meinem besten Freund, der Liverpool-Fan ist und nicht viel Tottenham hört, anhören, dass Johnson unser bester Spieler ist und Spieler der Saison letztes Jahr und keiner schießt so viele Tore wie er und ich erzähle ihm die ganze Zeit nein und dann schießt er noch das Tor in der 90. plus 4. Danke dafür.
Ja, gut, aber das war halt. Also, zeig ihm mal einen Zusammenschnitt von den Premier League-Szenen dieses Jahr. Und zwar von allen. Einfach jeden Ballkontakt. Dann wird er vielleicht seine Meinung ändern. Ich drück Johnson die Daumen, dass er uns Lügen straft, aber ich bin gerade leider sehr, sehr pessimistisch bei ihm. Vor allem eben auch, wie Thomas Frank ihn einsetzt. Gut, machen wir die
Gut.
Folge hier zu.
Jo.
Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir hören uns irgendwann wieder. Ah, Tipp für Mittwoch oder Dienstag oder Donnerstag, who knows, wann auch immer wir Champions League spielen.
Wie ist nochmal unser letztes Spiel gegen die ausgegangen?
2-0 oder so auswärts.
0 zu 2 und 3 zu 1. Dann sage ich dieses Mal 4 zu 2 für uns.
Ich weiß nicht, wie wir vier Tore schießen
Ich
sollen,
auch nicht,
deswegen
aber ich
sage
gehe mit
ich.
dem Trend.
Ich sage es mal wieder ein müdes 1-0. aber mal gucken. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann irgendwann wieder. Wie gesagt, kein Plan wann. Das ist aktuell ein bisschen schwierig. Aber ihr werdet in den Laufe der nächsten Woche oder so bestimmt mal von uns hören. Und ja, bis dahin eine schöne Zeit und kommt was.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.